Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Wir sind alle müde.
Wir sind müde, erschöpft und wütend.
Wir haben jetzt alle fast 2 Jahre Corona auf dem Buckel. Mich macht das müde und vielleicht macht das auch traurig, wütend, ratlos.
Ich finde, es gibt ein schönes neues deutsches Wort, das heißt wütend.
Das Ding ist aber, das nützt alles nichts, weil uns Corona natürlich einfach weiter beschäftigt und das merken wir als Medienredaktion jeden Tag. Und zwar daran, dass wir immer noch viele Zuschriften kriegen zur Corona-Berichterstattung. Das heißt, da gibt es einfach weiterhin echt eine ganze Menge Redebedarf und dem wollen wir jetzt auch mal wieder hier nachkommen bei Nachredaktionsschluss. Ich bin Christoph Sterz und ich habe mir überlegt, dass wir das Ganze heute mal möglichst konstruktiv machen. Und weil wir gerade in der Adventszeit sind, sprechen wir deshalb zum Beispiel mal über das, was wir uns eigentlich wünschen. Also wie Medien jetzt in dieser wirklich schwierigen Situation mit der ganzen Corona-Geschichte umgehen können. Auch angesichts der Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie so medienkritisch beäugen, die sagen, ich bin nicht geimpft und ich komme überhaupt nicht vor und so weiter. Und deshalb ist die große Frage, ja, wie kann es weitergehen mit der Corona-Berichterstattung? Also müssten jetzt Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel noch mehr machen? Sollten sie lieber ein bisschen mehr distanziert sein oder wie kann das eigentlich laufen? Darüber reden wir heute und ich freue mich, dass Charlotte Johansen dabei ist. Sie ist nämlich Hörerin, Instagram-Userin von uns und hat uns genau zu diesem Thema geschrieben. Und zwar aus Barskamp, beziehungsweise der Nähe von Barskamp. Das ist so ein kleiner Ort in Niedersachsen, grob eine halbe Stunde von Lüneburg entfernt. Und Frau Johansen, vielleicht können Sie mal erzählen, was Sie sich denn eigentlich so medien-Corona-mäßig wünschen, vorstellen würden?
Ja, hallo erstmal in die Runde. Ja, also ich verfolge die ganze Sache auch so ein bisschen aus mehreren Perspektiven, bin ich da sehr interessiert an dem Thema dran. Und das, was mir so ein bisschen gefehlt hat in der ganzen Corona-Berichterstattung, es war unheimlich viel über, sind Kinder nun Infektionstreiber oder was sind so die Langzeitwirkungen der Impfung und wie wird die zugelassen und so weiter. Aber das, was mir so ein bisschen hinten runterfiel, was ich mir vielleicht auch wünsche, ist so ein bisschen mehr zu erfahren über den Erkenntnisfortschritt der Medizin. Ich meine, wir haben angefangen im März 2020, ja, so lange ist es her. Da hat sich ja bestimmt auch einiges getan und dass man jetzt eben weiß, was das eigentlich dieser Virus mit dem Körper macht und was da auf einen zukommt, wenn man da tatsächlich schwerer erkranken sollte. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen hinten untergefallen, denn ich denke, das ist ja auch irgendwie relevant, wenn man sich für oder gegen die Impfung entscheidet. Nun, deswegen hatte ich mir davon eigentlich mehr gewünscht. Aber was ich auch Gott sei Dank beobachtet habe jetzt in den letzten Tagen, dass die Berichterstattung sehr viel differenzierter geworden ist. Das freut mich schon mal sehr.
Haben Sie echt das Gefühl, da sind nicht so viele Infos rübergekommen?
Also ich persönlich fühle mich halt in der Hinsicht nicht so viel informiert. Also ich bin jetzt momentan auch in Elternzeit. Also ich bin gerade auch nicht berufstätig. Das heißt, ich bin auch irgendwie so gar nicht in dem Thema professioneller Art drin. Ich gucke jetzt irgendwie auch mal Tagesthemen oder hier heute Nachrichten 19 Uhr, wenn es dann gerade mal so in den Alltag mit Kleinkind passt. Ansonsten höre ich halt ganz viel das Coronavirus-Update, so gut es eben geht. Aber irgendwie so, ja, das ist mir so nicht aufgeploppt, dass das irgendwie in den Vordergrund oder mal wichtig war in der ganzen Diskussion.
Ich würde mal gerne Marlies Prinzing danach fragen, wie sie das so beobachtet. Sie ist nämlich Journalistikprofessorin an der Hochschule Makromedia in Köln, dann auch noch Sprecherin der Fachgruppe Kommunikations- und Medienethik der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft und natürlich, wie wir alle, jemand, der oder die halt auch in dieser Corona-Zeit auch als Privatperson diese Medien verfolgt. Frau Prinzing, wie, also ist Ihnen da auch irgendwie so der Gedanke gekommen, okay, irgendwas wissensmäßig fehlt da?
Also zunächst, es kommt oft darauf an, welchen Ausschnitt an diesem insgesamten Medienmenü, das uns täglich in einer großen Vielfalt mindestens mal potenziell zur Verfügung steht, welchen Ausschnitt man da wirklich dann wahrnimmt, nach welchem Ausschnitt man sucht. Und meine Bilanz aus der Beobachtung heraus ist sehr wohl, wohl so, dass die Medienberichterstattung sehr viele wirklich sehr positive Seiten gehabt hat. Natürlich nicht durchweg. Es gab wie überall und wie in jedem Beruf auch diverse Fehlleistungen, auch diverse Irrtümer. Aber unterm Strich fand ich es schon bemerkenswert, wie differenziert und wie unterschiedlich auch, wenn man jetzt die lange Zeit, jetzt sind es dann rund 2 Jahre, sich anguckt, wie unterschiedlich auch angepasst auf die unterschiedlichen Phasen, denn da wirklich die Medienberichterstattung erfolgt ist. Und das auch vor dem Hintergrund dieser Situation, die Sie, Herr Sterz, ja geschildert haben eingangs, nämlich, ja, was soll man denn jetzt eigentlich machen? Sollen wir mehr, sollen wir weniger? Man steht, wenn man die Medienberichterstattung beobachtet, als Medienschaffender, ja dauernd irgendwie in der Kritik oder aber auch sozusagen auf Rechtfertigungspodest und muss erklären können, warum man so viel macht, warum man das macht. Und das finde ich aber auch gut. Aber jetzt, um es nochmals zu bündeln, es ist eine sehr, sehr ernsthafte Krise und die Berichterstattung, die ich wahrgenommen habe, jetzt hier insbesondere im deutschsprachigen Raum, war überwiegend auch wirklich sehr solide und sehr ernsthaft und man hatte die Chance, sich sehr vielfältig zu informieren und hat das bis heute.
Es gibt einen Menschen, der hier auch noch in der Leitung ist, der eine ganz interessante Position einnimmt und zwar zwei. Fabian Fichter, der ist nämlich Intensivpfleger in Basel und er ist auch noch Fotojournalist. Und er hat lange so die beiden Jobs voneinander getrennt, aber dann, als da halt dieses Corona kam und er eben in der Klinik in der Schweiz gemerkt hat, jetzt wird's hier richtig ernst, hat dann eben doch seine Kamera ausgepackt und im Frühjahr 2020 in der ersten Welle eben Fotos gemacht. Und die auch veröffentlicht in mehreren Medien. Wie haben Sie das so verfolgt und insbesondere das, was jetzt gerade so medial passiert?
Ich fand die Berichterstattung in den Medien auch eigentlich sehr differenziert. Und ich habe aus den Medien, speziell Coronavirus-Update, habe ich sehr viel gehört. Immer auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Fahrrad, habe ich mir eine Stunde lang Herr Drosten reingezogen und mir die Infos angehört und konnte da auch sehr viel mitnehmen für meine Arbeit. Ich hatte dann nicht das Gefühl, dass es da zu wenig Infos gibt. Man musste halt sehr stark filtern, was liest man jetzt, welche Medien konsumiert man und nicht jeder hört sich so lange Podcasts an und versteht dann auch das meiste davon. Was mir ganz stark gefehlt hat, speziell in der ersten Welle, waren Bilder und das war auch mein Thema. Ich habe erlebt, dass es fast keine Bilder gab aus dem deutschsprachigen Raum. Es gab wie eine Sperre für die Medien, die haben einfach keinen Zugang bekommen. Es gab ein paar wenige Geschichten ganz am Anfang, aber die meisten Bilder kamen aus dem Ausland. Und das war auch der Beweggrund, warum ich eigentlich da auch Druck gemacht habe und gesagt habe, hey Leute, wir müssen das dokumentieren, das glaubt uns niemand. Die Menschen brauchen Bilder von hier vor der Haustüre, damit sie den Bezug dazu auch herstellen können. Man hat auch immer wieder davon gesprochen, dass die Bilder aus Norditalien dazu geführt haben, dass die Menschen in Deutschland die Maßnahmen auch eher wie angenommen haben am Anfang.
Heute Morgen in Bergamo ein beängstigendes Bild. Ein ganzer Konvoi von Militärfahrzeugen bringt Tote zu Krematorien.
In keinem anderen Land der Welt sind mehr Opfer zu beklagen.
Eine Krankenschwester berichtet, es gäbe so viele Opfer, dass man kaum mehr Zeit habe, sie zu zählen.
Aber eben dann kamen keine Bilder aus den eigenen Krankenhäusern hinterher. Und es hat relativ lang gedauert. Ich habe meine Bildstrecke das erste Mal, glaube ich, im Juni 2020 veröffentlicht. Über den Sommer wurde die dann mehrmals veröffentlicht, zig Interviews. Auf einmal waren alle ganz überrascht, dass da die Bilder kamen. Und ich habe dann aber erlebt, und das eine sehr positive Entwicklung erlebt, dass im Winter 2020 es eigentlich zunehmend losging im deutschsprachigen Raum, dass Fotojournalistinnen Zugang zu Kliniken bekommen haben. Und dazu gab es noch mehrere TV-Reportagen in der Charité und in der Uniklinik Freiburg, die wo ein Team über längere Zeit dokumentiert hat. Und auf einmal kamen diese Bilder. Und das fand ich sehr wichtig, weil ich glaube, die Menschen brauchen diese Bilder. Es reicht nicht nur, Zahlen und Fakten zu vermitteln, weil die Leute das sonst nicht glauben werden.
Frau Johansen, diese Bilder, ist das für Sie wichtig, die zu haben, die zu sehen? Oder ist das manchmal vielleicht auch so, ich habe ja die Müdigkeit am Anfang schon angesprochen, nach dem Motto, gerade jetzt, ich kann es echt nicht mehr sehen?
Jein, also die Bilder sind jetzt für mich jetzt nicht so entscheidend, weil ich selber schon mal 3 Jahre berufstätig war in einem Krankenhaus und da auch sehr viel mit den Intensivstationen. Also wir hatten da in dem Krankenhaus, wo ich war, hatten wir 2 Stück, eine internistische und eine chirurgische. Und da war ich sehr viel zu finden, auch so im Rettungsdienst, weil mich das einfach interessiert hat und weil die Leute da auch einfach so am coolsten drauf waren, sagen wir es mal so rum. Und deswegen, also ich kann mir ein Bild davon machen, was es bedeutet, wenn jemand halt an einer Beatmungsmaschine hängt und was da eben für einen Aufwand betrieben wird. Deswegen sind für mich jetzt die Bilder nicht so entscheidend. Also wenn jemand sagt, also ich kann mit den Begriffen, mit den Schlagzeilen was anfangen, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der nur das Wort Intensivstation kennt und die sehen ja auch, je nachdem in welchem Krankenhaus man ist, dann und wie intensiv die Behandlung ist, sehr, sehr unterschiedlich aus. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der das halt noch nie gesehen hat, für den das auf jeden Fall super, super wichtig ist. Und ich kann jetzt auch nur so bestätigen, was Herr Fichtner da gesagt hat, dass eben diese Bilder, in dem, was ich rechts und links wahrgenommen habe in meinem Umfeld, haben alle gesagt, die Bilder und das wollen wir hier nicht haben. Aber dass unsere Intensivstationen am Limit gearbeitet haben, dass das irgendwie auch in Deutschland vorgekommen ist, das ist, glaube ich, ziemlich untergegangen. Also da haben die Bilder eindeutig gefehlt.
Aber wenn wir mal in die Gegenwart kommen, ne, ist es ja jetzt wieder so, dass die Intensivstationen ziemlich am Limit sind. Und ich frage mich tatsächlich, ob es jetzt irgendwie hilfreich wäre oder auf der anderen Seite vielleicht aber auch manipulativ, wenn jetzt irgendwie große Medien so riesige Bilderstrecken machen würden, eben zum Beispiel mit den Bildern von Herrn Fichtner. Einfach oder aktuellen Bildern von jetzt, ne? Und damit dann einfach etwas transportieren, was jenseits von Wissen ist, um irgendwie zu sensibilisieren und klarzumachen, was gerade Sache ist.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Chance, die wir vielleicht auch einfach verpasst haben. Denn wenn man jetzt eben kommt, wo sich eben, wie ich finde, auch schon so Lager aufgetan haben, ist es, glaube ich, wahrscheinlich schwierig. Also wenn man das vielleicht in der zweiten oder dritten Welle dann noch ein bisschen mehr gemacht hätte, dann wären wir vielleicht, also kann ich nicht beurteilen, also es ist ja immer so hätte, Fahrradkette, aber ich würde es, also jetzt würde ich mir das auch nicht mehr wünschen, dass man noch mehr Bilder hat, weil es dann wirklich so Richtung Manipulation geht. Wie gesagt, ich denke, das ist eine Chance, die wir verpasst haben.
Also ich würde das überhaupt nicht als Manipulation jetzt einordnen, und zwar aus dem Grund heraus, weil es ja der Wirklichkeit entspricht. Also Manipulation ist ja, dass man bewusst durch eine bestimmte, ja, entweder überbetonte oder abgeschwächte Darstellung das, was tatsächlich passiert, abschwächt oder überhöht. Oder eben auch alarmistisch sogar überhöht. Also manipulativ würde ich das gar nicht sehen, sondern wenn die Intensivstationen jetzt wirklich wieder an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt sind, dann ist das doch nur eine Aufgabe und eine Verpflichtung für professionell arbeitenden Journalismus, dass er das ja letzten Endes publiziert, öffentlich macht.
Ich würde da der Frau Prinzing auch zustimmen. Ich denke, dass Journalismus nicht die Aufgabe hat, die Bevölkerung zu schonen und zu schützen. Also zu schützen schon, aber nicht irgendwie jetzt schlimme Nachrichten vorzuenthalten. Journalismus hat die Aufgabe, darüber zu berichten, was aktuell passiert. Und wenn die Lage sich wieder zuspitzt, und das tut es gerade, wir laufen gerade in Deutschland in eine Situation rein, die wir bis jetzt noch gar nicht hatten. Die Krankenhäuser sind am Anschlag, das Personal ist müde, das wird selber krank und das spitzt sich jetzt immer mehr zu. Und wenn das jetzt wieder sich so zuspitzt, dann muss der Journalismus darüber berichten. Was die Bilder angeht, ich würde mir manchmal wünschen, dass es intimere Arbeiten gibt, die näher dran sind an den Protagonisten. Ich habe ein Jahr lang in Dänemark studiert und da erlebe ich das, dass das da irgendwie üblicher ist, dass solche Geschichten publiziert werden. Ich glaube, dass wir in Deutschland gar nicht mehr gewöhnt sind, uns wirklich mit Krankheit oder Sterben auseinanderzusetzen in der Gesellschaft. Jetzt kommt das halt in geballter Ladung über 2 Jahre ständig und die Leute sagen, wir können es nicht mehr sehen, aber im Krankenhaus, wir können das auch nicht mehr sehen. Und das Schlimme ist, die Patienten, die zu uns kommen, die tragen diese schlimmen Schicksale. Und wenn das jetzt jeden Tag passiert, warum sollen dann die Medien darüber nicht mehr so viel berichten? Im Gegenteil, die müssen noch mehr berichten, bis die Leute es verstanden haben.
Dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, dass diese Beobachtung, dass aus meiner Erfahrung kann ich das auch nur bestätigen, dass eben diese Berührung mit Krankheit, das betrifft immer die anderen und nicht einen selber, dass das so eine vorherrschende Meinung ist. Und das, finde ich, spiegelt sich auch darin wider, wenn über vulnerable Gruppen gesprochen wird. Und ganz besonders aufgefallen ist mir das jetzt im Interview der Woche mit dem AfD-Politiker hier, Herrn Tino Chrupalla.
Ich halte von dieser Panikmache jetzt absolut überhaupt nichts.
Der darüber redete, vulnerable Gruppen schützen.
Wir müssen die vulnerablen Gruppen weiterhin schützen. Das sind Krankenhäuser und das sind Altenheime, wo hauptsächlich die gefährdeten Gruppen leben. Also das heißt, dort muss getestet werden, jeden Tag. Jeder, der dort auch Zutritt bekommen soll und möchte, muss getestet werden.
Das bedeutet für ihn Altersheime und Krankenhäuser schützen, aber dass Schwangere und vielleicht chronisch Kranke auch zu einer vulnerablen Gruppe gehören, die aber jeden Tag zu Rewe gehen und einkaufen und ganz mitten im Leben stehen, das hatte der überhaupt nicht auf dem Schirm. So. Und ich glaube, das haben viele andere auch nicht auf dem Schirm, dass man sehr wohl mit beiden Beinen fest im Leben steht, überall hingeht, aktiv ist und trotzdem vielleicht kein top ausgestattetes Immunsystem und mehrere Krankheiten hat, die das im Corona-Fall dann wirklich dramatisch werden lassen würden.
Ich habe das Gefühl, dass wir einfach noch in der Situation sind, dass nicht jeder von uns in der Familie jemanden hat, der einen schweren Verlauf gemacht hat oder an Spätfolgen leidet. Wenn man mal nach Italien oder nach New York guckt, da war die Lage ganz anders, da war es katastrophal. Aber warum muss das erst bei uns so werden, bis die Leute es verstanden haben, wie gefährlich dieser Virus ist? Aber vielleicht sind wir da von den Medien auch ein bisschen verwöhnt, dass wir sehr viel Unterhaltung erwarten durch die Medien. Aus meiner Sicht hat der Journalismus aber halt die Hauptaufgabe, die Menschen zu informieren und ihnen nochmal einen anderen Blick zu zeigen, ohne dass man natürlich die Grenzen überschreitet und pietätlos wird, was jetzt die Bilder angeht. Also man muss das natürlich mit Maß machen. Ich habe viele Bilder gemacht, die ich nicht publizieren werde, weil ich nicht die Patienten bloßstellen möchte, weil ich die Patienten schützen möchte. Aber trotzdem denke ich, ist es wichtig, dass die Bevölkerung informiert wird über diese Erkrankung. Und Kritiker, die werden wir immer haben. Die hatte ich von Anfang an. Haben mir Leute gesagt, ach, du musst das ja sagen, du bist ja Journalist, du musst ja medienkonform reden, so ungefähr. Oder die Leute haben mir gesagt, ach, so sieht's doch immer aus auf einer Intensivstation. Und ich habe da versucht zu antworten, ja, so sieht es auf einer Intensivstation aus, aber nicht in dieser Menge und nicht über diese lange Zeit mit dieser hohen Belastung. Ich habe sowas noch nie erlebt und ich arbeite seit über 20 Jahren im Krankenhaus. Das ist anders in dieser Pandemie.
Aber wie verpackt man das so, dass das verstanden wird, dass ja, so sieht es immer auf einer Intensivstation aus, aber dass eben die Intensität einfach eine ganz andere ist? Also
bei mir in der Klinik hatten wir halt nicht eine Turnhalle voll mit Intensivbetten und Kühlcontainer vorm Haus stehen, wo die Verstorbenen reingebracht wurden. Also diese Bilder haben wir hier nicht, wie jetzt in New York oder in Norditalien. Wir haben keine Massengräber wie in Brasilien, aber das heißt doch nicht, dass diese Krankheit deswegen nicht trotzdem schlimm ist und hier nicht trotzdem sehr viele Menschen daran leiden und daran versterben. Wir haben halt die Bilder wiederholen sich, es sieht auch immer wieder ähnlich aus. Also ob das jetzt in der vierten Welle ist oder in der ersten, das wird ähnlich aussehen. Aber deswegen müssen die Medien trotzdem immer wieder darüber berichten.
Ich würde gerne noch mal den Blick ein bisschen verändern in Richtung, wie berichtet wird oder wie auch vielleicht wir uns wünschen, dass jetzt Journalistinnen und Journalisten mit diesem ganzen Corona-Thema umgehen. Weil ich kenne es selber, ich bin in Kontakt mit Leuten, die nicht geimpft sind und die sehr kritisch Medien gegenüberstehen und halt sagen, oh, ihr jazzt das alles auf und ihr haltet euch überhaupt nicht zurück und ihr kommentiert die ganze Zeit und ihr bequatscht mich doch impfen zu lassen und so weiter. Vielleicht, Frau Prinzing, können Sie mal Ihren Standpunkt dazu sagen. Also gibt es da sowas wie eine nötige Zurückhaltung? Wie weit kann die gehen? Gibt es da eine Neutralität oder eine Grenze, die irgendwie nicht überschritten werden sollte?
Nun, es gibt vor allen Dingen eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung mancher Gruppen in unserer Gesellschaft und dem, was sich beispielsweise auch in Studien aus der Kommunikationswissenschaft nachweisen lässt. Also ein Beispiel ist, dass ja immer wieder von einem Alarmismus in großem Stil und viel zu viel Berichterstattung und so weiter dann gesprochen wird. Und zumindest wird in keiner mir bekannten Studie belegt, dass es tatsächlich einen Alarmismus in einem großen Stil gegeben hätte. Sogar ganz im Gegenteil, die große Mehrheit der Bevölkerung war beispielsweise laut einer Studie von Mainzer und Düsseldorfer Forschungsteams mit der Berichterstattung bis zuletzt zufrieden und insbesondere sogar mit der des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Diese Leute fanden überwiegend die Debatte sehr konstruktiv und eine Minderheit sah das anders und kritisierte beispielsweise jetzt die Berichterstattung im Jahr 2020 als übertrieben, als sensationalistisch und so weiter. Also um jetzt nur mal diesen Aspekt des Alarmismus herauszugreifen. Da ist eine große Diskrepanz entstanden, eine zunehmende Diskrepanz entstanden zwischen dem, was sich wirklich handfest in Berichterstattung nachweisen lässt und dem, wie Berichterstattung von manchen Leuten, von manchen Gruppierungen, die da auch mitunter sehr laut werden, dann wahrgenommen wird. Ich würde sogar im Gegenteil sagen, dass gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier in einer Krise stecken, eine der vielen Funktionen, die Journalismus in der demokratischen Gesellschaft hat, viel stärker noch zur Geltung kommen müsste, als das bislang der Fall ist. Es wächst, aber es könnte noch stärker sein, und zwar eben die Funktion des Warners, indem sie möglichst präzise berichten. Sie begleiten dann eben unverantwortlich Handelnde wirklich kritisch, würden aufklären über Risiken, setzen diese Risiken ins Verhältnis und beleuchten aber auch verschiedene Ansätze, wie man mit diesen Risiken umgehen kann. Und was auch dazugehören würde, wären eben auch Verhaltenshinweise, wie man andere schützen kann. Also das ist wirklich etwas, was eigentlich noch viel, viel stärker sein könnte. Und dann aber auch etwas, was eigentlich nicht nur bei Krisenkommunikation bedeutsam ist, Transparenz schaffen. Also erklären, warum man beispielsweise bestimmte Personen in Beiträgen zu Wort kommen lässt, sich für eine bestimmte Art des Berichtens entscheidet und eben kurzum auch das Publikum viel stärker an der Debatte in den Redaktionskonferenzen teilhaben lässt. Also dazu gehört dann, letzter Punkt, auch offenzulegen, was man selber weiß, was man noch nicht weiß, was sich positiv entwickelt hat, was sich negativ entwickelt hat. Es gibt da viele gute Ansätze jetzt in diese Richtung, aber da könnte gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Krisenphase erleben, noch etwas mehr dazu.
Frau Johansen, Sie sind jetzt quasi ja unser Publikum. Können Sie damit was anfangen?
Ja, also das ist jetzt sehr viel kompetenter ausgedrückt. Im Prinzip glaube ich, das, was ich mir eben so ein bisschen wünsche, eben dieses, den Erkenntnisfortschritt in der Medizin halt und auch die Folgeerscheinungen einfach eben nochmal deutlich machen, damit man nicht immer nur mit Schlagwörtern so um sich wirft, dass man einerseits die Risikokompetenz, also das Wissen, ist das jetzt aussagekräftig oder nicht und wie gehe ich damit um, aber eben auch Mut macht, hey, du schaffst das, du kriegst das irgendwie hin, du bist da verantwortungsbewusst, denn der Großteil der Bevölkerung macht ja eigentlich mit und hat sich impfen lassen und hält sich an die Regeln. Und in meinem Umkreis sind viele auch sehr vorsichtig. Ja. Also vielleicht muss das irgendwie auch noch so ein bisschen mit rein, dass es eben Leute gibt, die sich dran halten und dass die auch noch so ein bisschen bei der Stange gehalten werden.
Es wird immer die geben, die sagen, oh, jetzt macht ihr uns schon wieder Angst. Und wenn man nichts sagt, dann sagen die Leute, hey, davon wussten wir ja gar nichts, warum habt ihr nicht drüber berichtet? Also ich glaube eben mit Maß informieren und dranbleiben und da wirklich auch als Bevölkerung die Medien anhören und sich versuchen, ein eigenes Bild zu machen.
Aber ich glaube, an der Stelle ist es halt auch total wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten sauber bleiben und dann zum Beispiel, ich habe das am Anfang der Pandemie gehört, da haben die halt aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Also es war die Lockdown-Geschichte. Oder es wird auch sicherlich jetzt vorkommen, dass es bestimmt irgendwo in den Medien schon mal jemanden gab, der oder die gesagt hat, hier lasst euch impfen und so. Und das finde ich als Medienmacher wiederum auch echt schwierig. Also da wäre ich schon dafür, weil jetzt Frau Prinzing, Sie haben das mit den Verhaltenshinweisen gesagt. Also ja, ich kann die irgendwie nennen und das ist auch gut. Aber es ist halt ein schmaler Grat, dass ich dann halt irgendwie doch erzieherisch werde oder so wahrgenommen werde. Also ich finde, da muss man echt gerade so als Medienmensch super aufpassen, weil man sich da sehr schnell angreifbar macht.
Das stimmt sicher. Und wir haben mehrere dieser Themen, bei denen man wirklich sich überlegen muss, ab welchem Zeitpunkt, ab welcher Phase muss man möglicherweise auch wirklich eine bestimmte Art von Anwaltschaft dann übernehmen. Abgesehen davon, dass ja auch anwaltschaftlicher Journalismus ein sehr altes Journalismuskonzept ist. Also es wäre noch nicht mal etwas total Neues, das zu tun. Also ich finde das eine sehr spannende Frage, wo denn da auch die Grenze dann zu ziehen ist, hin zum aktivistischen Vorgehen, hin auch zur Anwaltschaft für eine Demokratie. Und bei diesen ganz fundamentalen Fragen, also gerade wo es dann wirklich um eine Bestandssicherung unseres demokratischen Systems ginge, da finde ich schon bedeutsam, dass man ab einem bestimmten Punkt dann sagt, also beobachten alleine und orientieren alleine genügt jetzt da nicht. Es gibt bestimmte spezielle Situationen, da bedarf es noch sozusagen anderer journalistischer Funktionen, um dem Auftrag, die Öffentlichkeit wirklich aufzuklären und sie selbstbestimmt handeln lassen zu können, dann wirklich noch weiterhin gerecht zu werden. Aber ich stimme zu, das ist etwas, was einer sehr, sehr sorgfältigen und sehr, sehr differenzierten Abwägung bedarf. Aktuell macht der ORF ja etwas ganz Spezielles. Also der ORF hat eine Impflotterie ausgelobt. Stichwort, wer impft, gewinnt.
Wer impft, gewinnt.
Wer kann bei der Impflotterie mitmachen? Jeder Österreicher, jede Österreicherin.
Und da ist es so, dass da praktisch all jene, die sich zwischen dem 1. Oktober und dann bis zum 20. Dezember gegen Covid impfen lassen oder impfen gelassen haben, die nehmen einer Verlosung.
Es erwarten tolle Preise und auch entsprechende Geldsummen. 1.000 Euro können hier gewonnen werden. Es gibt auch Preise wie beispielsweise ein neues Auto oder auch das neue iPhone.
Also das sind jetzt so Beispiele, da wo ich jetzt, aber das ist eine individuelle Einschätzung, da eher sehr, sehr zurückhaltend wäre. Der ORF begründet es damit, dass die österreichische Regierung so wenig mache und das aber für die Gesellschaft so bedeutsam sei, dass da wirklich mehr geimpft wird. Man kann das so sehen, man kann das anders sehen. Das ist etwas, was wir in der Ethik immer mal wieder haben, dass wir es mit Graubereichen zu tun haben. Wie gesagt, ich selber habe mit dieser Vorstellung etwas Mühe. Ich kann aber nachvollziehen, dass es Gründe gibt, die eine Redaktion dazu veranlassen, zu sagen, also vor dem gegenwärtigen Hintergrund haben wir unserer Auffassung nach keine andere Chance im Sinne der Gesellschaft, als beispielsweise so eine Aktion auszuloben.
Oh, ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich habe gerade geguckt, es gibt ein Fertigteil, Einfamilienhaus oder Smart-TV, Elektroauto oder eine Markeneinbauküche. Da kringelt sich bei mir irgendwie total alles. Ich weiß aber nicht, Herr Fichter, mich würde super stark interessieren, wie Sie das sehen.
Ja, ich finde das auch schwierig. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Lotterie draus machen soll oder die Leute mit einer Bratwurst zum Impfen locken soll. Also das kann gern ein Impfzentrum machen oder eine Stadt oder so, aber ein journalistisches Medium, weiß ich nicht, ob das dazu passt.
Mich interessiert total, Frau Johansen, was Sie so gerade denken, so am Schluss.
Also ich nehme von diesem Gespräch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mit, aber zum Schluss fühle ich mich also eigentlich jetzt so bestätigt in diesem, dass ich, was ich mir wünsche, so dieses, was bedeutet eine Erkrankung konkret für mich, was könnte mit mir passieren, dass da vielleicht nochmal drüber berichtet wird, ganz, ganz sachlich, ganz objektiv, welche Regionen wissen wir denn, dass sie von der Erkrankung betroffen sind oder wo das Virus sich vermehrt, wo es irgendwelche Zellen schädigt. Also wenn das eben mitgeteilt wird, diese Risikokompetenz, was könnte mir schlimmstenfalls passieren, dass das vielleicht noch ein bisschen in den Vordergrund geholt wird.
Also ich fasse zusammen, Infos, kann gar nicht genug geben, das Ganze aber bitteschön nüchtern und objektiv und trotzdem nah an mir dran.
Genau.
Ich fand das Schlussplädoyer von Frau Johansen sehr, sehr spannend, auch vor dem Hintergrund, naja, also ich hätte gern dort Informationen dazu, hierzu und so weiter. Meine Wahrnehmung ist die, dass all diese Informationen zur Verfügung stehen. Aber, und da möchte ich einhaken, offensichtlich scheint es mir eine Aufgabe zu sein, von Medien viel stärker zu kuratieren, was denn eigentlich auch alles schon informiert wurde, berichtet wurde und so weiter. Also sprich, Dossiers zu bilden und auch zu zeigen, also mehr Informationen dazu, für all jene, die sich für diese Informationen interessieren, findet man dort, findet man da. Also wirklich diese kuratierende Funktion da jetzt in diesen ja oft auch Fluten von Informationen, die uns allen zur Verfügung stehen, viel stärker noch zum Ausdruck zu bringen. Und daran docke ich meinen Wunsch an, dass es eben gerade solche Gespräche, wie wir sie jetzt zum Beispiel auch jetzt führen, viel, viel öfter führen, also dass auch eben unsere Gesellschaft viel, viel stärker sich noch aufgefordert fühlt, auch Medien wirklich konstruktiv kritisch in ihrer Arbeit zu begleiten.
Und das war nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast vom Deutschlandfunk. Heute haben wir gesprochen über die Corona-Berichterstattung und die Frage, wie Journalistinnen und Journalisten in dieser schwierigen Zeit und mit diesem schwierigen Thema weiter umgehen können. Mit dabei war unsere Hörerin Charlotte Johansen, außerdem Marlies Prinzing, Journalistikprofessorin, und der Intensivpfleger und Fotojournalist Fabian Fichter. Ich bin Christoph Sterz. Und wenn Sie auch mal mit uns sprechen wollen über ein Medienthema oder ein Thema aus dem Bereich Journalismus oder wenn Sie sich fragen, wie arbeiten Journalistinnen und Journalisten eigentlich ganz genau zu einem ganz bestimmten Thema oder so, dann schicken Sie uns doch eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de.